Ich möchte euch zur Einleitung einen kurzen Text aus dem christlichen Medienmagazin Pro vorlesen. Das erschien, oder von der Ausgabe, gerade vom letzten September war das. Und da geht es um diesen Amoklauf, der ja ungefähr vor einem halben Jahr in Amerika war, wo diese neun Afroamerikaner bei einer Bibelstunde erschossen wurden von dem Terroristen, der in den Gottesdienst kam. Der Amoklauf von Charleston hat die Amerikaner erschüttert, wie schon so viele Bluttaten zuvor. Neun Afroamerikaner wurden während einer Bibelstunde von einem 21-jährigen Weißen erschossen. Das Motiv war offenbar rassistisch. Die üblichen Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die politische Linke forderte strengere Waffengesetze. Konservative konterten, es hätte weniger Tote gegeben, wären die Kirchenbesucher ihrerseits bewaffnet gewesen, um sich zu verteidigen. Der Pastor einer texanischen Gemeinde, James McAbee, zeigte einem deutschen Fernsehsender stolz die beiden Pistolen, die er in Ablagefächern in seiner Kanzel verstaut hat. Wenn jemand eins meiner Schafe angreift, werde ich, der Hirte, das stoppen, erklärte er. Andere Pastoren sollten es ihm gleich tun, wünscht er sich. So könnte die Zahl der Opfer bei Anschlägen wie dem in Charleston minimiert werden. Ja, was sagen wir dazu? Ist es christlich? Und lässt sich's mit unserem heutigen Predigttext vereinbaren? Wir lesen mal heute Lukas 6, die Verse 27 bis 38. Lukas 6, 27 bis 38. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Ich möchte noch mal beten, bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, es ist ein schwerer Text, den wir heute gelesen haben, über den ich heute predigen darf. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir wirklich deine Worte gibst und deine Gedanken, dass ich deiner Botschaft nicht ihre Schärfe nehme, dass ich ja nicht versuche, irgendwas weich zu spülen. Herr, bitte hilf uns, dein Wort einfach auf uns wirken zu lassen und dir aber auch zu vertrauen, dass du in uns auch Unmögliches vollbringen kannst. Danke, Herr, dass wir durch deinen Heiligen Geist geleitet werden und Herr, wir bitten dich um deinen Segen und bitte hilf mir, deinem Wort nicht im Weg zu stehen. Amen. Amen. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit vom Lieben und Richten und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt Liebe ohne Grenzen und der zweite Richten mit Grenzen. Der erste Punkt: Liebe ohne Grenzen. Und dieses Beispiel von diesem texanischen Pastor, das macht schon deutlich, dass man über das Gebot der Feindesliebe durchaus kontrovers diskutieren kann. Und am Anfang möchte ich deutlich machen, was nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift dieses Gebot der Feindesliebe nicht bedeutet. Und ich bitte euch aber wirklich darum, prüft auch, was ich sage. Schluckt es nicht einfach, denn man kann bei diesem Thema durchaus zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Und darum bitte überprüft, was ich sage, anhand von der Bibel und bildet euch selber eine biblisch fundierte Meinung dazu. Also nachdem, wie ich die Heilige Schrift verstehe, bedeutet dieses Gebot der Feindesliebe eben nicht, dass man Unrecht einfach so hinnehmen muss oder dass man es sogar fördern sollte. Als krasses Beispiel, wenn jemand jetzt unseren älteren Sohn, den Aaron, entführen würde, dann würde ich nicht zu dem Entführer hingehen und sagen, sag mal, willst du den Kleinen nicht auch noch mitnehmen? Im Sinne von, die andere Backe auch noch hinhalten. Sondern ich würde hingehen und notfalls mit roher Gewalt diesem Entführer meinen Sohn entreißen. Und ich glaube, dass jeder Vater und jede Mutter so handeln würde. Und als Jesus nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, da sagt er in Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier sagt er nicht, das höchste Gebot ist die Feindesliebe, sondern die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und in diesem Entführungsbeispiel, da wäre ganz klar mein Sohn mein Nächster, nicht dieser Entführer. So, und jetzt kann ich da vielleicht einen Gedankensprung machen und dieses Beispiel ausweiten und sagen, wenn ich meine Familie gegen Angriffe verteidigen darf, darf ich sie dann nur in meiner Wohnung oder auf meinem Grundstück verteidigen oder darf ich sie vielleicht auch an der Landesgrenze verteidigen? Also darf ich als Soldat mein Land verteidigen und Schaden von ihm wenden? Und ich würde sagen, ich darf das, solange es sich bei meinem Land um einen Rechtsstaat handelt und es ein Verteidigungskrieg ist. Denn als Soldat oder auch als Polizist, da bin ich Teil der ausführenden Gewalt des Staates. Und damit bin ich Teil der Obrigkeit. Und von der Obrigkeit, da lesen wir in Römer 13, Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Hier steht, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Und das Schwert ist eben nicht nur einfach was, was man sich an die Wand hängt und was vielleicht schön aussieht, sondern es ist eine Waffe, um zu töten. Die Obrigkeit hat das Recht, Gewalt auszuüben, sie hat das Recht, sogar zu töten. Und dieses Recht überträgt sie an ihre Bediensteten und in diesem Fall an die Polizisten oder Soldaten. Ich denke, vor diesem Hintergrund ist auch die Aussage von Johannes dem Täufer zu verstehen, die er in Lukas 3, Vers 14 gemacht hat, als ihn die Soldaten bei der Taufe fragen, was sollen wir denn tun jetzt, wo wir uns taufen lassen wollen? Und er sagt zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Er sagt nicht, hört auf, Soldaten zu sein. Sogar er sagt, seid zufrieden mit eurem Sold. Also er geht davon aus, dass sie weiter Soldaten bleiben, weil nur Soldaten bekommen Sold. Aber er sagt, gebraucht die Gewalt, die euch der Staat gibt, nicht unrechtmäßig. Also nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift spricht nichts dagegen, dass ein Christ in einem Rechtsstaat Polizist oder Soldat wird. Natürlich muss er bei bestimmten Befehlen abwägen, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Natürlich muss auch jeder Einzelne entscheiden, ob er jetzt zur Bundeswehr geht oder Polizist wird oder nicht. Das muss er mit seinem eigenen Gewissen und mit dem Herrn ausmachen. Aber da kann man durchaus zu unterschiedlichen Meinungen kommen, das kann man gegenseitig stehen lassen. Wie gesagt, wenn ihr andere Meinung seid, dürft gerne mit mir reden, sprecht mich an. Also wir haben gesehen, das Gebot der Feindesliebe bedeutet nicht, dass man dem Unrecht freie Bahn lassen muss. Aber was bedeutet es dann? Es bedeutet, dass wir den Menschen, die uns das Leben schwer machen, liebevoll begegnen. Es bedeutet, dass wir uns lieber Unrecht tun lassen, als selbst Unrecht zu begehen. Und wenn wir uns die heftigste Aussage von Jesus in diesem Abschnitt anschauen, wo er sagt, wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere hin. Die möchten wir mal anschauen, diese Aussage. Bei so einem Schlag ins Gesicht, da müssen wir uns jetzt keinen Boxkampf vorstellen, wo es darum geht, einen anderen K.O. zu schlagen, sondern so ein Schlag ins Gesicht meint Jesus ziemlich sicher eine Beleidigung, eine Ehrenverletzung, wenn man jemand mit der rechten Hand ins Gesicht schlägt, mit dem Handrücken. Und nach jüdischem Zivilrecht damals, da wurde so ein Schlag ins Gesicht sogar mit einer Geldstrafe bestraft. Also was Jesus durch diese Aussage ausdrückt, ist, sieh hinter so einer Ehrenverletzung auch die erziehende Hand Gottes. Auch so eine Behandlung wird dir zum Besten dienen. Jetzt möchte ich euch zitieren, was die Wuppertaler Studienbibel noch dazu schreibt. Ihr als meine Jünger sollt nicht die Gemeinheit des anderen zum Maßstab eures Verhaltens machen. Ihr sollt euch in eurer Handlungsweise nicht bestimmen lassen von der Bosheit des anderen. Ihr sollt nicht Sklave der anderen werden, Sklave ihrer Launen und Untaten und dann mit noch größerem Unrecht, mit noch schwererer Beleidigung zurückzuzahlen, sondern ihr Jünger sollt innerlich frei sein in eurem Verhalten dem Nächsten gegenüber, völlig unabhängig von seinem Verhalten. Nicht des anderen Reden und Tun soll euch bestimmen, sondern Gottes Wort ganz allein. Ihr Jünger seid zu groß, als dass euch das Reden und Tun der anderen irgendwie etwas anhaben könnte. Gottes Arm ist länger. Er weiß um jedes Wort, das Hohn und Schmerz verursacht hat. Lieber Unrecht erleiden, als auch nur selbst das geringste Unrecht in Gedanken und Worten und Handlungen tun. Wenn wir das so lesen, dieses Gebot der Feindesliebe und auch diese Auslegung jetzt von der Wuppertaler Studienbibel, dann stellt sich uns die Frage, ist das eigentlich nicht eine Anweisung, die vom grünen Tisch kommt, die völlig an der Wirklichkeit, an der Realität vorbeigeht? Ist das nicht eine Anweisung, die doch eigentlich dem Unrecht Tür und Tor öffnet? Und wäre Gott in Jesus nicht Mensch geworden, dann müssten wir sagen, ja, das ist wirklich eine total wirklichkeitsfremde Anweisung. Aber Jesus hat vorgelebt, dass es möglich ist, so zu leben. Er hat sich beleidigen, anspucken, auspeitschen, töten lassen, ohne sich zu wehren. Er hat sogar noch sterbend am Kreuz für seine Feinde gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sicherlich kennt ihr die Geschichte, als Jesus Boten aussendet in dieses samaritische Dorf, damit sie ihm eine Herberge bereiten oder eine Unterkunft suchen. Und die Bewohner aus diesem Dorf, die wollen ihn gar nicht aufnehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war und sie konnten die Leute nicht leiten, die auf dem Weg nach Jerusalem waren. Sie wollen ihn nicht aufnehmen. Und die Jünger kommen zornig zurück und sagen, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es Elia getan hat? Und sie hatten diese Macht wahrscheinlich. So wie der Soldat im Krieg die Macht hat, einen Luftschlag anzufordern. In 3 Minuten kommt die Luftwaffe und bombardiert alles mit Napalm. Und Jesus sagt dazu, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Wisst ihr es nicht? Und wir, die wir heute Morgen hier sitzen, wir sind genau desselben Geisteskinder. Wir gehören auch zu Jesus und deshalb sind wir herausgefordert, so zu handeln, wie Jesus es getan hat. Wir haben unsere Feinde zu lieben. Aber aus unserer eigenen Kraft, da können wir das nicht tun. Wir sind darauf angewiesen, dass uns der Heilige Geist die Kraft gibt, unsere Feinde zu lieben. Aus eigener Kraft keine Chance. Von unserem Fleisch brauchen wir nichts Gutes zu erwarten. Und wir sind dazu herausgefordert, unsere Feinde zu lieben, unter Umständen sogar dann, wenn es uns selbst das Leben kostet. Ich habe vor einiger Zeit ein Zeugnis von einem ehemaligen IS-Kämpfer gelesen, der dann Christ wurde. Und dieser Mann hat in diesem Kampf dort in Syrien oder im Irak Menschen ermordet, wahrscheinlich massenweise, auch Christen. Und einer der Christen, die er ermordet hat, der hat ihm kurz bevor er ihn erschossen hat, noch seine Bibel geschenkt. Und zwar mit den Worten: Ich weiß, dass du mich töten wirst, aber ich schenke dir meine Bibel. Und dieses Ereignis war der Anfang der Umkehr dieses Mannes. Ich wünsche uns, dass wir niemals in so eine Situation kommen. Aber angesichts dieser äußersten Feindesliebe dieses Christen und vor allem angesichts der äußersten Feindesliebe Jesu, da sollte es uns eigentlich leicht fallen, die eine oder andere Ohrfeige einzustecken. Wir können als Christen unser Recht Gott abgeben. Also gesagt, wir haben es abgegeben, aber wir müssen uns immer wieder auch bewusst dazu entscheiden, das zu tun. Wir können ihm vertrauen, dass er letztlich Recht schaffen wird. In Römer 12, Vers 19 heißt es: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und genauso hat es Jesus auch gemacht nach 1. Petrus 2, Vers 23. Dort heißt es: Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er wusste sich in Gottes Hand geborgen. Und das können wir auch wissen. Also lasst uns Gott vertrauen und lieber Unrecht leiden, als Unrecht zu tun. Die christliche Antwort auf Hass ist Liebe. Die christliche Antwort auf Fluch ist Segen. Und die christliche Antwort auf Beleidigung ist Gebet. Es ist unsere Aufgabe, unsere Feinde zu lieben, sie zu segnen und für sie zu beten. Und das hat Jesus auch getan. Und ich weiß, dass es keine leichte Aufgabe ist. Aber Jesus kann uns die Kraft dazu geben. Davon bin ich überzeugt. Man könnte über diese Aussage unseres Herrn noch sehr viel mehr sagen, aber dazu reicht die Zeit heute Morgen leider nicht mehr. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt der Predigt, der da heißt: Richten mit Grenzen. Und hier geht es ganz speziell um die Verse 37 und 38. Und deshalb möchte ich es nochmal kurz vorlesen. Lukas 6, 37 und 38. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Und hier mache ich es wieder so. Ich sage zuerst, was diese Aussage meiner Ansicht nach nicht bedeutet und dann, was sie bedeutet. Und vielleicht ist dieser Vers: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, vielleicht der Vers, der am häufigsten in der christlichen Szene zitiert wird. Wer bist du, dass du mich richtest? Wer bist du, dass du sagst, dieses oder jenes Phänomen in der Gemeinde kommt vielleicht nicht von Gott? Wer bist du, dass du das Verhalten von einem Bruder kritisierst? Vielleicht kennt ihr solche Aussagen, hört es ab und zu. Und als Gemeinde stehen wir in der Gefahr, die Toleranz, die ja in der Welt so hoch gehalten wird, auf das geistliche Gebiet zu übertragen. Solange du an Jesus glaubst, ist doch alles in Ordnung. Wirklich? Die Zeugen Jehovas glauben auch an Jesus. Und die Mormonen auch. Sie merken schon, wir kommen nicht durch das Leben und ganz speziell auch nicht durch das geistliche Leben, ohne Dinge zu beurteilen oder ohne Urteile zu fällen. Jesus selber fordert seine Jünger sogar in Matthäus 7, Vers 15 auf, sich vor den falschen Propheten zu hüten. Und wie soll ich mir vor falschen Propheten hüten, wenn ich sie nicht beurteile? Ich muss ja irgendwie rausfinden, dass ein falscher Prophet ist. Und nur 14 Verse vorher sagt er in Matthäus 7 genau dasselbe wie in Lukas 6: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also das ist kein Widerspruch, sonst wird's nicht so, können sie ja gar nicht so eng zusammenstehen. 1. Johannes 4, Vers 1, dort heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wir werden also direkt aufgefordert, Urteile zu bilden, Urteile zu fällen. Und die Verse in Lukas 6, Vers 37 oder Matthäus 7, Vers 1 bedeuten nicht, dass jede Lehre gleichgültig ist. Und es darf uns auch nicht gleichgültig sein, was gelehrt wird. Aber was bedeuten diese Verse dann? Was meint unser Herr Jesus, wenn er sagt, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet? Einige Verse weiter hinten in Lukas 6 bringt unser Herr Jesus das Beispiel von dem Balken und dem Splitter im Auge. Vers 42 sagt er, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Es gibt Leute, die messen mit zweierlei Maß. Bei sich selbst, da sind sie großzügig, gehen über die Sünden hinweg. Aber bei anderen, da schauen sie dafür ganz genau hin und wissen hundertprozentig genau, was der andere alles falsch macht. Es gibt Leute, die sind nur allzu bereit zu richten und den Leuten mal so richtig gründlich die Wahrheit um die Ohren zu schlagen. Es gibt Leute, die sind so kritisch, dass sie von den anderen das Schlimmste denken und sich sogar darüber freuen, wenn sie endlich einen Fehler beim anderen entdecken. Sie sind selbstgerecht und profilieren sich dadurch, dass sie Fehler bei anderen suchen und am besten öffentlich aufdecken. Und jemand, der so selbstgerecht ist, der kann sich auch nicht darüber freuen, wenn solche Menschen Vergebung und Gnade widerfährt. Weil sie doch seiner Ansicht nach, seiner selbstgerechten Ansicht nach, Strafe verdient hätten. Sie verhalten sich so wie der Bruder vom verlorenen Sohn, der sich überhaupt nicht darüber freuen konnte, dass sein Bruder zurückkam. Und an solche Menschen richtet Jesus seine Warnung vor dem Richten. Ich bin gerade dabei, ein sehr gutes Buch zu diesem Thema zu lesen. Das heißt, wenn ihr urteilt, Leben zwischen Richtgeist und Toleranz, von einem Erwin Lutzer, kommt aus Amerika, darum heißt er wahrscheinlich eher Erwin Lutzer. Aber viele Gedanken sind wirklich sehr gut, die er da drin hat. Und natürlich gilt immer, man muss es prüfen, aber er schreibt sehr gute Sachen und viele Punkte von diesem zweiten Punkt habe ich aus diesem Buch. Jetzt möchte ich euch einen kurzen Abschnitt mal daraus vorlesen aus diesem Buch, weil ich selber nicht besser formulieren kann. Er schreibt, uns steht es so lange nicht zu, andere zu richten, bis wir willig sind, uns die Wahrheit über uns selbst einzugestehen. Vielleicht ist eins der größten Probleme in unseren Gemeinden, dass wir über unsere eigenen Sünden nicht trauern. Wir sündigen ohne Zerbruch, ohne vollständige Anerkennung unseres Fehlverhaltens in der Gegenwart Gottes. Wir meinen, unsere Sünde sei oberflächlich und bedürfe daher auch nur einer oberflächlichen Behandlung. Haben wir aber den Mut, uns selbst in Gottes Gegenwart zu sehen, werden wir andere niemals falsch beurteilen. Nachdem wir den Balken aus unserem eigenen Auge entfernt haben, werden wir nun glasklar sehen und so den Splitter aus dem Auge des Bruders nehmen können. Je demütiger wir sind, desto mehr Erbarmen werden wir unseren Mitmenschen gegenüber an den Tag legen. Soweit der Bruder aus Amerika. Also wenn wir das Verhalten von Geschwistern beurteilen, dann dürfen wir das niemals aus einer hochmütigen Haltung heraustun, sondern immer in Demut. Und wenn wir Urteile abgeben, dann muss uns bewusst sein, dass unsere Urteile auch falsch sein können. Wir dürfen, wir müssen Dinge beurteilen, aber wir dürfen die Menschen nicht verurteilen oder verdammen. Uns muss bewusst sein, dass in bestimmten Dingen wir niemals alles über eine Sache wissen können. Und gerade deshalb ist es wichtig, wenn Dinge an uns herangetragen werden, uns was von Leuten erzählt wird, wo sie sich falsch verhalten haben, dass wir diesen Sachverhalt gut recherchieren, dass wir beide Seiten anhören, dass wir Fragen stellen, glaubwürdige Zeugen anhören, damit wir ein gerechtes Urteil fällen können. Nochmal der Erwin Lützer. Uns wird befohlen, Lehren und Verhalten zu beurteilen. Wir haben auch den Auftrag, sündige Verhaltensweisen und Einstellungen zu richten, aber die Beurteilung der Beweggründe dafür ist Gott vorbehalten und liegt außerhalb der Reichweite unseres Wissens und unserer Rechtsprechung. Wenn wir urteilen, müssen wir fragen, welche biblische Wahrheit wird geleugnet? Welche Wahrheit wird hier durch etwas anderes ersetzt? Welche Wahrheit wird außer Acht gelassen? Welche Wahrheit wird falsch gewichtet? Und hier sehen wir, wenn es um biblische Wahrheiten geht, dann haben wir ganz klare Aussagen. Was ich vorher gesagt habe, dass unsere Urteile falsch sein können, ist mehr in diese Graubereiche gemeint. Aber bei biblischen Sachen haben wir ganz klare Aussagen. Und wir sind als Christen der Wahrheit verpflichtet und dürfen uns beim Beurteilen nicht von irgendwelchen Spekulationen leiten lassen oder von unserer eigenen Meinung. Und deshalb ist unsere einzige Grundlage beim Urteilen die Heilige Schrift. Nicht irgendwie unsere Vorlieben, unsere Traditionen oder unsere Prägung. Um diesen Punkt ganz kurz zusammenzufassen, kann man sagen, beurteilen ja, verurteilen nein. Wir hatten heute Morgen zwei Punkte in der Predigt. Erstens Liebe ohne Grenzen. Wir sind aufgefordert, unsere persönlichen Feinde zu lieben. Das heißt aber nicht, dass wir Unrecht des anderen geschieht, tatenlos hinnehmen müssen. Trotzdem werde ich mir jetzt keine zwei Pistolen anschaffen und sie hier vorne deponieren. Grundsätzlich gilt für uns, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Und der zweite Punkt hieß, richten mit Grenzen. Es ist unsere Aufgabe, die Lehre und das Verhalten und auch die Einstellung von Personen zu beurteilen und das auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verurteilen oder zu verdammen. Und in diesem Sinn bitte ich euch auch, die Predigt von heute Morgen zu beurteilen und zu prüfen. Amen.